treten, vor Gott zu bitten. Und es will uns auch etwas wirklich vom Vertrauen auf Gott vermitteln. Wer so betet, wie diese Witwe diesen ungerechten Richter bat, wer so betet in Bezug auf Gott, der zeigt, dass er wirklich, und das sind wir letztlich alle, wie ein Bettler vor Gott tritt. Absolut hilfsbedürftig, völlig abhängig von Gottes Gnade. Und das ehrt Gott. Und wie schon in diesem Gleichnis gesagt, Gott wird das Recht seiner Auserwählten ausführen. Und zwar sogar schnell, steht da. In dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner geht es um ähnliche Dinge, auch um Glauben, auch um Gebet, auch um Vertrauen auf Gott, auch letztlich um dieses völlig Hilfsbedürftige und diese völlige Abhängigkeit von Gottes Gnade. Es zeigt einen Pharisäer, der absolut von sich überzeugt war, wie das ganze Pharisäertum, sich selbst als gerecht einstufte und auch deshalb sich nicht vor Gott demütigen musste. Und dann im Gegensatz einen Zöllner, der sich seiner Sündhaftigkeit absolut völlig bewusst ist oder war und sich deshalb auch als absolut unwürdig sieht, auch nur in die Nähe Gottes zu kommen. Das wird sehr, sehr deutlich und ist auch deutlich heute, sollte auch uns klar sein, wer sich in einer solchen Haltung vor Gott demütigt und sich zu seiner Schuld stellt, der wird errettet, der wird gerechtfertigt werden. Wir lesen mal den Text, Verse 9 bis Verse 14. Er sprach aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir beten noch. Herr, auch wir sind völlig abhängig von dir. Ich bin völlig abhängig von dir. Ich kann ohne dich nichts tun. Wir brauchen wirklich deinen Segen, deine Hilfe, dein Durchtragen. Wir brauchen dein Reden. Rede du, schenke du einfach Gnade. Und wir wollen auch danken für alles, was du an unseren Herzen schon getan hast. Wir wollen auch alle Herzen dir anbefehlen, auch jeden Einzelnen. Segne du, dass er in der Lage ist, das, was er hört, zu prüfen, das Gute zu behalten, aber auch das Gute wirklich zu erwägen für sein Leben, für seinen Wandel, um dir noch mehr zu gefallen, um all das Böse, was da ist, was da hochkommt, auch manchmal in Bedrängnissen hochkommt, wo wir vor dir sind wie in einer Tretmühle, wo wir wie in einem Kochtopf stecken manchmal, dass uns kalt und heiß wird und Druck ist, Herr, schenk du, dass in diesem Druck wirklich das hochkommt, was dir nicht gefällt, dass die Schlacke hochkommt und dass wir wirklich all das Böse, was da hochkommt, wirklich hinaustun und vielmehr das Gute annehmen, das Gute auch tun, zu deiner Ehre. Amen. Ja, es soll in der Predigt heute gehen um verschiedene Dinge, um Vertrauen, könnte man sagen, auf sich selbst oder auf Gott oder auch Selbstgerechtigkeit oder Sündenerkenntnis oder auch, vor allen Dingen auch, wenn es um die Anwendung geht, wo ich später darauf komme dann, hoch von sich denken oder Demut. Bei der Vorbereitung bin ich auf ein kleines Gedicht gestoßen von einem Eugen Roth. Es besteht, wie es aussieht, nur aus einem einzelnen Vers. Und es gibt den Sinn des Gleichnisses in etwa wieder, auf eine etwas lustige Weise. Da heißt es, ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Vielleicht ein bisschen humorvoll, aber es trotzdem, denkt der Ernst der Sache, kommt ein Stück rüber, hoffe ich, der in diesen Worten steckt. Und hier wird vor einer Falle gewarnt, in die die meisten Menschen hineintappen, selbst solche, die um diese Falle wissen, denen diese Dinge hier klar sind. Und ich glaube, wir haben alle schon diesen Text hier wahrscheinlich mehr oder weniger gelesen, schätze ich mal. Ja, wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann haben die meisten von uns sofort eine Sympathie für den Zöllner oder zumindest eine gewisse und eine ziemliche Abneigung gegen diese Pharisäer. Doch gleichzeitig machen viele Menschen, wie ich schon sagte, den gleichen Fehler und erkennen gar nicht, wie hässlich, wie abstoßend diese pharisäische Wesensart ist. Und auch vor allem, wie furchtbar und negativ die Folgen sein können, die in den meisten Fällen nicht mehr gut zu machen sind. Ja, hier steht im Vers 9, Menschen, der Jesus sprach ein Gleichnis in Bezug auf solche, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, die übrigen aber für nichts achteten. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Jesus steht also im Begriff, ein weiteres Gleichnis zu reden. Unter seinen Zuhörern befinden sich unter anderem Menschen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Für den Jesus war das völlig klar, was das für Menschen selbst an Folgen bedeuten würde, wenn sie bei dieser abgehobenen Selbsteinschätzung blieben. Und in diesem Zusammenhang geht es ja wirklich um viel. Es geht um die Ewigkeit eines Menschen, um das ewige Heil. Und deshalb musste der Herr Jesus dieses Gleichnis zu ihnen reden. Höchstwahrscheinlich, auch der weitere Kontext redet davon, waren das unter den Zuhörern Pharisäer, zu denen der Herr hier sprach. Unter anderem zumindest. Die sehr hoch von sich dachten, die vertrauten zu sehr auf sich selbst. So sehr, dass sie sich selbst für gerecht hielten. Sie dachten, sie hätten eine Beziehung zu Gott und diese wäre auch in Ordnung. Doch die hatten sich so sehr verstiegen, dass sie quasi die Stelle Gottes einnahmen und sich selbst zu beurteilen wagten. Eigentlich hätte ihnen klar sein müssen, dass jede menschliche Beurteilung nichts taugt und auch vor Gott niemals gilt. Außerdem hätten die Pharisäer aufgrund der Kenntnis des Gesetzes wissen müssen, dass sie durch das Gesetz verurteilt waren. Römer 3, 19, 20. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Überhaupt ist es interessant, dass Paulus gerade in Römer 3 sehr viele alttestamentliche Zitate verwendet, die hätten sie eigentlich kennen müssen, um die Sündhaftigkeit des Menschen inklusive der Juden zu zeigen. Genauso führt er auch den Beweis für die Rechtfertigung im Glauben auch wieder ausgerechnet mit Beispielen aus dem Alten Testament. Also der Mensch, der wie der Pharisäer auf sich selbst vertraut, der völlig von sich überzeugt ist, dass der sich sogar als gut oder als gerecht vor Gott sieht, der wird um sein ewiges Heil betrogen. Wenn er einmal in die Ewigkeit abgerufen wird, dann muss er erkennen, dass er dem allergrößten Betrug zum Opfer gefallen ist. Er wird vor Gott erscheinen müssen ohne Vergebung seiner Schuld und wird großen Schaden erleiden. Und das ist übrigens auch das Grundübel bei allen unerlösten Menschen. Selbst die kein Gesetz kennen, sie haben kein Licht von Gott über sich selbst. Von daher können sie auch ihre Sündhaftigkeit nicht erkennen. Wie viele Menschen werden das wohl sein, die in diese Kategorien fallen, die uns vielleicht auch schon in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld begegnet sind, indem sie zum Beispiel gesagt haben, das ist mir schon passiert, ich habe noch nie etwas Böses getan. Oder ich wüsste nicht, wo ich jemandem was zuleide getan habe. Solche sind mir, wie gesagt, schon öfters solche Leute begegnet. Und eine frühere Arbeitskollegin, das habe ich vielleicht hier schon mal gesagt, sagte mir mal in dem Zusammenhang, Sünde, sowas weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ich kenne diesen Begriff gar nicht, der kommt gar nicht vor in meinem Vokabular. Also ich weiß nicht, ob wir das alles so begreifen, aber das ist eine gewaltige, eine besondere Gnade von Gott, wenn wir uns mit Gottes Augen sehen dürfen, erkennen dürfen, dass wir Sünder sind, und zwar durch und durch. Es ist nichts Gutes in uns. Römer 3. Und aus dieser Position heraus den Herrn Jesus als unseren Herrn und Heiland auf- oder annehmen dürfen. Gott sagt uns in seinem Wort, dass der Mensch nichts ist. Zum Beispiel Galater 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Und damit hat Gott recht. Als Sünder, würde ich sagen, sind wir sogar noch weniger als nichts. Also hier haben wir es aber mit Menschen zu tun, die behaupten, dass sie mehr als nichts seien, sogar rein und gerecht vor Gott. Und das alles wäre in ihnen selbst begründet. Man braucht aber eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die kann uns nur von Gott zugerechnet werden. Und zwar nur dann, wenn man sich vor ihm demütigt. Diese Menschen, von denen hier die Rede ist, achteten die übrigen Menschen für nichts. Wie kamen die dazu? Sie hatten den falschen Maßstab. Sie verglichen sich mit den übrigen Menschen. Und dieser Vergleich musste zu Ungunsten der übrigen Menschen ausfallen. Vor allem, weil sie sich selbst als gerecht eingestuft hatten. Andere Menschen für nichts zu achten, das ist absolut böse. Das hatten übrigens auch die Ältesten Israels mit dem Herrn Jesus getan. Sie achteten ihn für nichts. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Zwei Menschen spielen in diesem Gleichnis die Hauptrolle. Einmal dieser Pharisäer. Pharisäer bedeutet, vielleicht nur kurz zur Erklärung, wahrscheinlich, der Name bedeutet wahrscheinlich die Abgesonderten. Das redet schon für sich. Sie hielten sich im Gegensatz zu den Sadduzäern fern von weltlichen und fremden Einflüssen und achteten peinlichst genau auf Gesetzeserfüllung. Ihr Handeln angeblich nach dem Willen Gottes geschah aus eigener Kraft und nicht aus einem von Gott geprägten Herzen. Und durch immer mehr und feinere Ausführungsbestimmungen des Gesetzes, auch Satzungen genannt, entfernten sich immer mehr von dem wahren Willen Gottes. Und sie legten dem Volk schwerste Lasten auf, die sie selbst nicht bereit waren zu tragen. Trotzdem hatten sie eine sehr hohe Meinung von sich. Der andere, ein Zöllner, absoluter Gegensatz, der Zöllner oder die Zöllner verwalteten im Auftrag der Römer die Steuern. Und die Zöllner beschäftigten wiederum Handlanger mit dem Eintreiben. Und die Eintreiber als auch die Zöllner waren sehr korrupte Leute und forderten oft mehr ein, als sie durften. Etwas Positives finden wir hier im Vers 10. Der hochreligiöse Pharisäer und der Zöllner entsprachen zumindest formal dem Willen Gottes, der ja wollte, dass sein Haus ein Bethaus sein sollte. Und sie begaben sich hinauf in diesen Tempel, um zu beten. Wie es allerdings in den Herzen dieser beiden Menschen aussah, vor allen Dingen bei den Pharisäern, wir werden es gleich sehen. Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner, von ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gegen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. In der Selbsteinschätzung des Pharisäers im Gleichnis sehen wir hier eine Parallele zum ungerechten Richter in dem ersten Gleichnis, der sich vor Gott nicht fürchtete, auch nicht vor irgendeinem Menschen scheute. Wenn der Pharisäer auch nur annähernd gewusst hätte, mit wem er es bei Gott zu tun hatte, hätte er sich gefürchtet und auch nicht gewagt, sich selbst zu beurteilen. Und das hätte ihn auch bewahrt, die übrigen Menschen so abfällig zu verurteilen. Wir lesen in Vers 11, dass der Pharisäer bei sich selbst betete. Eventuell betete er in Gedanken oder so leise, wahrscheinlich so leise, dass niemand seine Worte hörte. Ob er wirklich zu Gott betete, ist fraglich. O Gott, wie er hier zumindest versucht, Gott anzusprechen, könnte eine reine Floskel gewesen sein oder eine bloße Formel, die er nicht wirklich bewusst gebrauchte. Leider müssen wir, wahrscheinlich wir alle, bekennen, dass auch wir das manchmal so tun und gar nicht so bewusst beten, zumindest bei bestimmten Gelegenheiten oder in bestimmten Situationen. Der Pharisäer versucht hier nun mit einigen Argumenten seine Selbstgerechtigkeit zu beweisen. Er zählt hier alles Negative auf, was er angeblich nicht tat oder vermied, und zählt auch das Positive auf, was er angeblich tat oder einhielt. Auch sein Gebet im Stehen, nicht im Knien, und all das, was er aufzählt, zeigt seine ganze Haltung in Selbstüberzeugtheit und Überheblichkeit. Auch hier sehen wir keine Spur von Gottesfurcht oder Demut. Und aus mehreren Gründen kann Gott so ein Gebet niemals hören, kann niemals vor ihm wohlgefällig sein. Erstens, das aufgezählte Negative als auch das Positive entspricht entweder nicht der Wahrheit oder ist nicht nach dem Willen Gottes. Und der Pharisäer hat sich vielmehr damit selbst gratuliert oder beweihräuchert. Mit seiner Selbstbeurteilung hat er etwas getan, was nur Gott zusteht. Er hat andere Menschen in den Dreck getreten, das Dritte. Wie kam der da drauf? Warum tat er das alles? Klar ist auf jeden Fall, dass der Pharisäer nicht von seiner Sünde überführt war. Doch es könnte schon sein, dass sich sein Gewissen regte und er wollte es irgendwie vielleicht besänftigen, beruhigen. Aber der kardinale Fehler des Pharisäers war, dass er den falschen Maßstab anlegte. Er ließ sich nicht messen an der Wahrheit des Wortes Gottes. Und diesen Fehler machen viele ungläubige Menschen, vor allen Dingen religiöse, indem sie sich vergleichen mit anderen Menschen, so nach dem Motto oder Ergebnis: Ich bin nicht so schlecht wie der und der. Und solange sie meinen, solches zu erkennen, dass der andere schlechter dasteht als sie, sind sie beruhigt, beziehungsweise ist ihr Gewissen zumindest für eine Zeit lang wieder beruhigt. Was auch der Fall ist, was ich schon öfters schon selber erlebt habe, auch bei Geschwistern: Wenn wahre Gläubige im Umfeld eines Ungläubigen Fehler machen, dann ist das für sie ein gefundenes Fressen. So wie der sich verhält, an diesem Glauben kann doch gar nichts dran sein. Also ich will da nicht die Gläubigen jetzt in Schutz nehmen oder mich selbst. Wir alle machen Fehler, wir versagen, Wir sündigen noch immer, trotz bester Absicht und festem Vornehmen, festestem Vornehmen. Gläubige sollten aber auch wahrhaftig sein, natürlich. Und ihre Schuld bekennen, sich zu ihrer Schuld stellen, auch wenn es sein muss für Ungläubigen. Die ganze Haltung und die Aussagen des Zöllners stehen in einem krassen Gegensatz zu dem Pharisäer. Er ist sich sehr bewusst, dass er vor Gott steht und er fürchtet sich. Hier heißt es, er stand von fern und im Bewusstsein, dass die Sünde ihn von Gott trennt. Oder er wollte sogar seine Augen nicht aufheben gen Himmel. Er hielt sich für völlig unwürdig, sich an Gott zu wenden. Und er schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er zeigt damit eine wirklich demütige Haltung und auch echte Buße. Also nicht wie der Pharisäer, der es wagte, sich selbst zu beurteilen und das positiv, sondern nachdem der Zöllner sich als Sünder erkannt hatte, richtete er sich selbst vor Gott. Er sah, dass er den Zorn Gottes völlig verdient hatte, und ihm blieb nur die Hoffnung auf Gottes Erbarmen. Nur allein dadurch konnte er Rettung finden. Vers 14. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also der Pharisäer war ein Prototyp für Selbstgerechtigkeit, Ruhmsucht, Überhebung und auch Verleumdung. Und nicht nur das, er ist auch damit eine Verkörperung der Religion. Davon, wie man sich einen gnädigen Gott schafft oder über den Weg, wie man zu Gott kommen kann. Und der Zöllner dagegen steht für eine Haltung von Zerknirschtheit über seine Sündhaftigkeit und Demut und von Unwürdigkeit, überhaupt für Gott zu kommen. Der Pharisäer täuschte und verführte sich selbst in Bezug auf Gott und in Bezug auf sich selbst. Er hatte überhaupt nicht den Blick, dass Gott absolut heilig ist. Er bildete sich ein, eine Beziehung zu Gott zu haben. Der allwissende Gott, vor dem wir wie ein aufgeschlagenes Buch sind, ist einmal der unbestechliche Richter aller Menschen. Wie konnte er sich nur selbst beurteilen und zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Ergebnis kommen, wo doch schon das Alte Testament sagt, da ist keiner, der Gutes tun, auch nicht einer. Wird ein paar Mal bekräftigt im Psalm 14, 1 bis 3. Und er bildet sich ein, er wäre nicht so wie die übrigen Menschen. Und auch seine Werke, sie würden ihm nichts nützen. Von daher hatte er nicht nötig, wie der Zöllner, Gott um etwas zu bitten, sondern wollte Gott danken für etwas, was er gar nicht hatte. Er brauchte also nicht gerettet zu werden und so wurde er auch nicht gerettet. Der Zöllner, bei ihm sehen wir eine niedrige Gesinnung, ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist und eine demütige Haltung. Er stand von fern. Er sah sich in seiner Sündhaftigkeit getrennt von dem heiligen Gott. Er traute sich nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben, vor Gott irgendwann treten zu müssen. Im Bewusstsein seiner Schuld schlug er sich an die Brust. Er bat Gott um Gnade. Und das war seine einzige Hoffnung. Und jeder, der sich so wie der Zöllner vor Gott zu seiner Sündhaftigkeit stellt und ihn um Gnade bittet, der wird nicht von Gott hinausgestoßen, sondern der darf gerechtfertigt seines Weges gehen. Ich komme noch zu einigen Anwendungen für uns. Vor allen Dingen hinsichtlich einer niedrigen Gesinnung oder auch der Überheblichkeit oder auch von dem Hoch von sich denken. Das wollen wir ein Stück weit gegenüberstellen. An dem Herrn Jesus war und ist alles lieblich. Seine moralische Herrlichkeit und besonders seine Demut oder Niedriggesinntheit bewirkt eigentlich auf uns alle eine große Anziehungskraft. Und so ist es auch, was ich am Anfang schon sagte, mit Menschen, wenn sie sich einfach ständig höher stellen oder hoch von sich denken, bewirkt genau das Gegenteil. Also beim natürlichen Menschen finden wir, wie gesagt, genau entgegengesetzte Wesenszüge als die von dem Herrn Jesus. Und das wirkt einfach nur hässlich und abstoßend auf sein Umfeld. Und es ist nur zu logisch. Er geht in völliger Gottlosigkeit seinen Weg. Er muss zeigen, wer er ist. Er begehrt die ersten Plätze, muss groß sein. Er sucht das Ansehen von anderen Menschen. Und solches Wesen zeigt sich auch bei Kindern Gottes, die ihr Fleisch nicht in Schach halten oder auf Abstand halten. Und das bedeutet allerhöchste Freude und Ehre für den Widersacher Gottes, denn der Hochmut bzw. die Überheblichkeit ist ja letztlich, kann man letztlich als Ursünde des Teufels bezeichnen, der höher hinaus wollte als Gott. Und wenn solches bei einem Kind Gottes zum Ausdruck bringt, absolut Freude für den Teufel, absolute Ehre für ihn. Also die Selbstgerechtigkeit geht einher mit Selbstgefälligkeit, mit Ruhmsucht, Überheblichkeit, Verleumdung. Und das gilt nicht nur hinsichtlich dessen, was wir jetzt hier in dem Gleichnis verhandelt haben, wo es um Selbstgerechtigkeit ging. Es ist sehr gefährlich, hoch von sich zu denken und dabei noch andere Menschen zu verachten. Ein eventuell darauf folgender Absturz oder eine Erniedrigung von Gott kann verheerend werden, auch für uns. Der Mensch ist eigentlich nur ein Empfangender. Das sollte eigentlich zumindest unter uns Kindern Gottes völlig klar sein, dass wir aus uns selbst nichts sind. Hatte ich schon gelesen, Galater 6,3. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Das Nächste, aus uns kann absolut nichts Gutes kommen. Wir sind von Natur aus Sünder durch und durch. Aus dem Gesetz kommt Sündenerkenntnis. Und das Gesetz ist unbarmherzig. Von dort kann keine Hilfe kommen. Wir sind durchs Gesetz völlig verurteilt. Römer 3. Kann ich durchlesen. Ein vernichtendes Urteil. Das Dritte ist, alles, was wir sind und haben, haben wir von Gott empfangen, ausnahmslos. Ein zentraler Vers diesbezüglich, 1. Korinther 4, Vers 7. Da heißt es, denn wer unterscheidet dich? Jetzt kommt's. Was hast du? Was hast du aber, was du nicht empfangen hast? Und wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Muss man sich nochmal genauer jeder für sich durchlesen, damit einem das wirklich klar wird. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Gibt es irgendwas, was du nicht empfangen hättest? Empfangen haben wir unter anderem das natürliche, das äußere Leben, mehr oder weniger Gesundheit, auch Intelligenz, Fähigkeiten, Talente, Besitztum, Eigentum. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, wo wir hier leben. Wenn man die ganzen Katastrophen dieser Welt sieht, die Armut sieht, der Niedergang in allen Ecken der Welt oder die Klimakatastrophe auch, so verschiedene klimatische Katastrophen und was die alles nach sich ziehen noch, wo wir hier leben dürfen, weiß nicht, ob uns das so klar ist. Und wenn wir dann errettet sind, dann haben wir auch Rechtfertigung und Gnadengaben empfangen und sind in eine herrliche Stellung vor Gott gekommen. Wenn wir diesbezüglich einigermaßen klar stehen und geistlich wach sind, dann werden wir dem Teufel an dieser Stelle wohl kaum auf den Leim gehen, hoch von uns zu denken oder zu denken, wir hätten etwas selbst in die Welt gebracht. Wir werden vielmehr unsere Verantwortung sehen, das alles, was uns Gott geschenkt hat, einzusetzen und unserem Herrn Jesus damit zu gefallen und ihn zu verherrlichen. Dann verbietet es sich dieser Dinge wegen zu rühmen oder sich selbst darzustellen. Gott gebührt die Ehre ganz allein niemandem von uns. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Gott teilt seine Ehre nicht mit irgendjemandem. Und der Teufel hat uns eine ganze Palette von Möglichkeiten gegeben zur Verführung. zur Selbstgerechtigkeit, Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit, zum Rühmen, mit einem Wort hoch von uns zu denken. Bezüglich Errettung und Rechtfertigung aus Gnade haben wir ja gerade gehört, Selbstgerechtigkeit, wovon viele überzeugt sind, viele Ungläubige und gehen verloren. Auf der anderen Seite gibt es objektiv errettete Menschen, die meinen, es käme auf sich selbst an, ob sie ihr Heil behalten dürfen. Auch das fällt in diese Kategorie hoch von sich denken. Wäre das tatsächlich so, dann würden am Ende nur wenige gerettet bleiben. Überhaupt ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein, eine Selbstsicherheit ohne Gott, die ist verwerflich. Ein Bewusstsein oder eine Sicherheit, dass ich dies oder das kann oder beherrsche, ist überhaupt kein Problem, wenn diese auf Gott gegründet ist, wenn man auf ihn vertraut, auf ihn hofft, sich in ihm geborgen weiß und ihm für all das dankt. Oder es weiter, die Identität eines Gläubigen. Viele machen den Fehler und erkennen das kaum oder es ist ihnen gar nicht bewusst. Sie sehen auf sich selbst und sehen ihre Identität, ihren Wert in ihren Fähigkeiten, in ihrer Leistung, in ihrem Äußern und vielem, vielem anderen mehr. Spieglein, Spieglein an der Wand. Kennt ihr das? Brauche ich gar nicht weiter auszuführen. Da geht es schon los, schon in jungen Jahren. Manchmal muss Gott einem solchen eine liebgewordene Aufgabe, vielleicht sogar in der Gemeinde, die sogar gut erledigt, wegnehmen, weil er meint, seinen Wert daraus zu beziehen. Oder lässt ihn dabei völlig scheitern. Weißt du, habe ich vielleicht schon mal gesagt. Ich kannte meinen Bruder, einen Arbeitskollegen auch gleichzeitig, der war Ingenieur und Projektleiter. Und er meinte, wo er jetzt gerade zum Glauben gekommen wäre, er könnte jetzt mal einen Hauskreisausflug, da waren natürlich viele Leute dabei, organisieren. Das würde alles perfekt abwickeln, überhaupt kein Problem. Er hat sich schwer getäuscht, er ist völlig gegen die Wand gelaufen damit. Er ist so vieles schief gelaufen. Und was davon, was oft damit einhergeht, mit diesem falschen Wert, den man meint zu haben, in irgendwelchen Fähigkeiten, Leistungen oder Äußerlichkeiten, dass sich oft solche auch nicht sagen lassen. Es ist keine Korrektur, keine Ermahnung, keine Zurechtweisung möglich. Sie kommen sofort dahin, dass sie das in den falschen Hals bekommen, fühlen sich jetzt am Lack gekratzt, weil ihnen da was weggenommen wird von dem, wo sie bis jetzt geglänzt haben damit, sind beleidigt gereizt, gehen zum Gegenangriff über, werden sogar selbst beleidigend. Oder Gnadengaben, manche rühmen sich ihrer Gaben von Gott, als hätten sie sie selbst hervorgebracht. Und etliche vergessen dabei völlig, dass sie ja eine hohe Verantwortung damit haben, Gegenteil, diese Gaben einzusetzen. Oder wenn es um Dienste, Zeugnisse geht oder besondere Erlebnisse, habe ich mich selber schon dabei. Ich muss sowieso sagen, ich muss leider von mir selbst sagen, bei all dem, was ich hier aufzähle, dass ich mich in fast allen Punkten wiedergefunden habe. Überall dort habe ich mich schon drin bewegt, zumindest zeitweise. Also, wenn jemand dient und tatsächlich in den Werken wandelt, die Gott zuvor bereitet hat, dann ist auch Gott der allein, dem alleine Lob und Ehre und Dank gebührt dafür. Wer kennt das nicht, dass plötzlich überfallartig Gedanken kommen, das hast du aber wirklich gut gemacht. Dass man ziemlich hoch von dir denkt an der Stelle, also ich kann es sagen, an dieser Stelle, wenn wir es merken und hoffentlich geistlich wach sind, sollten wir dem gleich die Spitze nehmen und solchen Gedanken entschieden entgegentreten. Ja, oder auch selbst bei Züchtigung, das ist mir aufgefallen. In Hebräer 12 heißt es ja, man kann sich auch bei Züchtigung, wenn man gezüchtigt wird oder in Prüfungen, überheblich verhalten. Hebräer 12, Vers 5. Und habt ihr Ermahnung vergessen, dass die euch zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, jetzt kommt's, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst, die andere Seite. Aber ich kann auch eine Züchtigung über mich ergehen lassen und sagen, ach, was soll's, das nehme ich mit links, so ungefähr. Es kann gefährlich werden. Gott kann diese Überheblichkeit auch durch sehr schwere Wege verhindern, also auch vorbeugen, wie bei Paulus auch, der sich ja, was Offenbarungen angeht, in Gefahr wahrscheinlich stand, sich zu überheben, wegen der übermäßigen Offenbarung, 2. Korinther 12, wo ihm Gott dann einen Pfahl im Fleisch verordnet. Oder es gibt Geschwister, die habe ich auch, das ist eine ganz hässliche Art hier, die ich jetzt anspreche, das habe ich schon mindestens 3-mal erlebt, ganz extrem. Es gibt Brüder, die meinen, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Die machen auch in ihren eigenen Augen kaum oder keine Fehler und tun sich obendrein noch schwer, wenn, selbst wenn es offensichtlich ist, sich zu ihren Verfehlungen und ihren Sünden zu stellen. Also wir haben das schon Minimum 3-mal erlebt. Das dritte ist schon im Gang. Wo wir auch einen Bruder kennen, der sich quasi selbst den Ast absägt. Also ich kann nur sagen, diese Brüder sind samt ihrer Gemeinden komplett abgestürzt. Fast nichts mehr übrig, auch von diesen Gemeinden. Das waren einst blühende Gemeinden und es ist jetzt kaum noch was da. Auch an Geschwistern kaum noch was da. Die haben sich aufgelöst, quasi. Echt schlimm. Also, wie gesagt, wir sollten bloß nicht meinen, das betrifft mich nicht. Grundsätzlich ist jeder mehr oder weniger davon betroffen. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir uns zu richten vor Gott. Das ist übrigens mit die einzige Ausnahme, wo wir uns selbst beurteilen, wie es in 1. Korinther 11 auch heißt. Die sich aber selbst beurteilen, die kommen nicht in Gottes Gericht. Sie werden nicht von Gott gestraft. Müsst man lesen jetzt. Bei den Einsetzungsworten vom Abendmahl steht das. Wenn wir uns aber selbst richteten, würden wir nicht von Gott gerichtet. Zumindest ist es sinngemäß so. Das ist die einzige Stelle, wo wir uns selbst, in manchen Übersetzungen wird es nicht mit Richten wiedergegeben, sondern beurteilen. Aber ich sehe es eher so, dass wir uns vor Gott dann selber richten sollen. Vielleicht noch ein paar Sachen. Und zwar bei all diesen Möglichkeiten der Verführung, und da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, das ist nur eine kleine Liste gewesen, da gibt es ganz hässliche Begleiterscheinungen, die wir auch hier im Gleichnis gesehen haben, sich mit anderen Gläubigen zu vergleichen. Also wenn wir hoch von uns denken, dann ist oft die logische Folge, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und das Dumme dabei ist, wenn wir auf diesem Trip sind, ich nenne es mal so, dann sorgt der Teufel schon dafür, ich glaube, da kann auch jeder ein Lied davon singen, dass wir für unser Urteil genug Munition finden bei dem anderen. Fällt überhaupt nicht schwer, bei einem anderen, mit dem ich vielleicht enger zusammen bin, irgendwelche Ecken und Kanten zu sehen. Überhaupt nicht schwer. Da fällt mir wieder der Spruch ein, den habe ich, glaube ich, bei Strickerts gesehen, im Bad. Der hängt da an der Wand, da steht so sinngemäß zumindest, kriegst du vielleicht nicht mehr ganz so hin. Wenn du wenig Liebe hast, findest du viele Fehler bei mir. Vielleicht steht es auch andersrum, ich weiß nicht mehr, so ähnlich. Aber sinngemäß, wenn du wenig Liebe hast, findest du viele Fehler bei mir. Also ich hoffe, oder vielleicht noch eins, damit machen wir uns, das ist auch noch so ein Punkt, den ich schon nennen wollte, weil dann machen wir uns richtig eins mit dem Widersacher Gottes. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist. Eine seiner liebsten Beschäftigungen ist ja, bei jeder Gelegenheit die Brüder zu verklagen, Offenbarung 12. Und wenn wir also die Geschwister verleumden, vom Vergleich zur Verleumdung ist es nicht weit, das haben wir hier gesehen, dann setzen wir die Waffen des Feindes gegen das Volk Gottes ein. Also ich hoffe, dass wir erkennen, dass allein im Vergleichen schon eine große Gefahr liegt, zu sündigen. Und wenn wir uns schon vergleichen, dann wäre es weit besser, wenn wir uns an Gott und seinem Wort messen lassen. Dann würden wir dieser Gefahr tendenziell zumindest entgehen. Eine niedrige Gesinnung, ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist, Demut, darauf liegt der Segen Gottes. Das haben wir schon gesehen bei dem Sünder, bei dem Zöllner, der sich bekehrt, eine niedrige Gesinnung, von Gott ins Licht gestellt, erkennt er sein sündhaftes Wesen, seinen verlorenen Zustand. Er begehrt Rettung auf der Basis der Gnade Gottes. Und ohne diese Wirkung in unserem Herzen ist Rettung eigentlich schier unmöglich. Und auch für das weitere Leben in der Nachfolge ist Demut Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott und einen Gott wohlgefälligen Wandel und ein Wachsen im Glauben. Gott hasst den Hochmut über alles, weil ihm der Mensch den Platz streitig macht, der nur ihm alleine gehört. Und umgekehrt hat er größtes Wohlgefallen an dem, der von Herzen demütig ist, der auch in allem zeigt, dass er völlig abhängig ist von Gott, aus sich selbst heraus nicht fähig, irgendetwas Gutes in Gottes Augen zu vollbringen. Jesaja 66, Vers 2. Hat doch meine Hand dieses alles gemacht, oder auch in Bezug auf uns, dieses alles uns gegeben. Und dieses alles ist geworden, spricht Jahwe. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist, der da zittert vor meinem Wort. Kommt zum Schluss ein wenig Zusammenfassung. Also in dem Pharisäer können wir das ganze Dilemma jeder Religion, da sage ich ausdrücklich, auch der christlichen, sehen. Augenmerk auf Religion, wohlgemerkt, dass sich keiner angegriffen weiß oder fühlt. Und dieses Dilemma mit der Religion, das hat er schon bei Kain seinen Anfang genommen. Das haben wir im roten Faden sehr gut auseinandergelegt bekommen. Also es zeigt, Religion zeigt, dass eigene Vorstellungen über Gott, davon, wie man Gott nahen kann und wie man Rettung seiner Seele finden kann, ins ewige Verderben führen. Also diese falschen Vorstellungen von Gott, diese eigenen Vorstellungen von Gott, die der Mensch hat, führen ins ewige Verderben. Und im Allgemeinen sahen sich auch die Pharisäer nicht als Sünder und von daher waren sie auch nicht in der Lage, sich vor Gott zu ihrer Sündhaftigkeit zu stellen. Sie hätten einen Arzt gebraucht, aber der, der ihnen hätte helfen können, den lehnten sie ab. Der Zöllner konnte sich zu Gott nahen, weil er sich tiefst demütigte. Auch hier haben wir wieder eine Parallele zu dem vorigen Gleichnis. Der Zöllner sieht sich absolut hilfsbedürftig, wie diese Witwe, völlig angewiesen auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Sich zu demütigen vor Gott, nicht nur ein Problem von Menschen vom Typ Pharisäer, ist ein Problem aller Menschen, die vom Sündenfall her Stolz und Hochmut eingepflanzt bekamen. Wie viele Menschen werden das wohl sein, die in diese Falle des Teufels geraten oder geraten sind und die das einst, wenn sie vor Gott stehen werden, tiefst bereuen werden? Die einen werden wirklich tief bereuen, Menschen wie der Pharisäer, die ihre Sündhaftigkeit nicht erkannt haben, beziehungsweise zu stolz waren, das vor Gott anzuerkennen. Diesen Schaden kann keiner mehr gut machen. Auch den anderen Schaden bei Gläubigen, wenn sie in diese Falle reintappen, diese Dinge kann man kaum gut machen. Es sei denn, ich erkenne es hier und tue Buße darüber. Sie werden große Beschämung haben, weil sie als Gläubige immer wieder sehr hoch von sich gedacht haben. Das wünsche ich niemandem, dass er zu der einen oder anderen Gruppe gehört. Galater 6, Vers 3 nochmal. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Soweit. Wollen wir uns noch erheben, wer kann, zum Gebet? Herr Jesus, wir danken dir von Herzen jetzt für dein Wort und wir beten, dass du an den Herzen wirkst von uns allen, inklusive mir, und dass du uns auch zeigst, wo solche Dinge vorliegen. Herr, wo wir hoch von uns denken, auch vielleicht ganz fein noch, dass wir auch überhaupt ein feinstreifiges Gewissen bekommen, dass du uns auch im ganz Feinen zeigst, überhaupt, wo Dinge nicht in Ordnung sind, dass du deutlich redest zu unseren Herzen, jeden Tag neu, und dass wir uns nicht zu fein sind, nicht zu stolz sind. Ja, wirklich, schenke uns ein demütiges Herz, dass wir vor dich kommen, die Dinge richten an uns selbst und wirklich dich um Vergebung bitten können. Auch dich bitten, dass du in uns wirkst, dass wirklich dein Wesen noch viel mehr in uns Gestalt gewinnt. Und wir beten auch, dass, wenn hier irgendwo jemand ist oder zugehört hat, der dir noch nicht gehört, der genau da festhängt, schenke du Gnade, dass er erkennt, wer du wirklich bist, schenke du Licht in sein Herz und stelle ihn vor dich, Herr, und zeig ihm, wer er ist vor dir. Schenke du Gnade und segne ihn und erbarme dich sein und nimm du sein Herz ein, auch durch deine Liebe vom Kreuz. Amen.